SWR 2 Tandem.
Heute mit Bernd Lechler. Hallo. 60.000 Chöre gibt's in Deutschland. Profiköre, Hobbyköre, Freizeitchöre. Und für viele, die da singen, ist die Chorprobe vielleicht der schönste Termin der ganzen Woche. Oder wäre, denn wegen Corona ist auch gemeinsames Singen ja gerade nicht möglich oder nur sehr eingeschränkt. Das betrifft auch die Chorleiter und Leiterinnen, die oft freiberuflich arbeiten und denen nun ihr Einkommen wegbricht. Unser Gast heute in SWR 2 Tandem ist Judith Mohr. Sie leitet unter anderem den Südwestdeutschen Kammerchor Tübingen. Willkommen, Frau Mohr.
Hallo, Herr Lechner.
Haben Sie heute schon gesungen?
Jein, für mich ja. Aber leider nicht so, wie ich normalerweise singen würde.
Ja. Was singen Sie für sich?
Ja, für sich versucht man dran zu bleiben, technisch in jeder Form und irgendwie die Übung zu halten. Aber man macht jetzt nicht mehr die Probenvorbereitung, die man sonst machen würde.
Ja. Singt man überhaupt als Chorleiterin viel auch noch?
Ja, auf jeden Fall. Denn im besten Falle macht man es den Sängerinnen und Sängern ja genauso vor, wie sie es machen sollten. Und dann sollte man selbst auch eigentlich in Übung sein.
Was zu dieser Arbeit alles gehört und wie sich in diesen Zeiten der Pandemie Dinge verändern, darüber sprechen wir gleich in SWR 2 Tandem mit Judith Mohr. Sie leiten, Frau Mohr, den Südwestdeutschen Kammerchor Tübingen, außerdem den Oratorienchor Köln-Brühl und das Vokalensemble Konstant. Was machen Ihre Chöre denn jetzt? Auftreten geht nicht. Können Sie proben?
Ja, also wir haben so lange geprobt und auch so lange an Auftritten gefeilt, wie wir konnten, also quasi bis zum letzten Tag im Oktober. Und dann wurden wir in den Lockdown Light, oder wie er auch immer genannt wird, geschickt. Und jetzt versuchen wir in Kontakt zu bleiben und versuchen auch gerade bei den wöchentlichen Chören auch wöchentlich irgendwie etwas anzubieten. Aber richtig proben können wir nicht. Das ist ein bisschen anders als im ersten Lockdown. Da haben wir noch aktiver versucht, an den Proben dran zu bleiben.
Ja. Das heißt, was versuchen Sie jetzt für Kompromisse? Und was das Kontakthalten betrifft, auch irgendwelche Zoom- oder sonst was Konferenzen?
Genau. Also wir haben angefangen im März, April, Mai, haben wir sehr viel Zoom-Proben angeboten. Oder ich habe das gemacht. Und dann war es wirklich auch bei den wöchentlichen Ensembles, dass wir uns zur selben Zeit wie die Chorprobe getroffen haben. Dann gab es ein Einsingen, dann hat man geprobt. Davon bin ich jetzt im November ein bisschen abgerückt, weil ich ursprünglich dachte, dass das nur im November geplant sei, dass wir unter Umständen uns sehen können über Zoom, über andere Portale, dass man miteinander im Kontakt bleibt. Und ich gebe für die Sängerinnen und Sänger dann Einsingen, Übedateien für die entsprechenden Stücke, die wir eigentlich geplant hatten, sodass sich die Sängerinnen und Sänger zu Hause darauf vorbereiten können, mit allem, was möglich ist, aber nur leider halt dann nicht im Tutti zu arbeiten. Genau.
Aber ich stelle mir gerade vor, wie die Sänger und Sängerinnen das zu Hause dann machen. Die müssen sich dann immer irgendein stilles Eck, einen ungestörten Platz suchen, wo sie singen dürfen.
Ja, das wäre das Perfekte. Und das ist auch der Moment, wo man wahrscheinlich die Realität und den Wunsch nicht zusammenbekommt. Also gerade wenn man, wie ich, in Köln wohnt oder in einer größeren Stadt wie Stuttgart und man ist in seiner Mietswohnung und möchte dann abends um 8 bis 10 Uhr singen, dann könnte es natürlich sein, dass die Nachbarinnen und Nachbarn sich nicht so sehr darüber freuen. Das stimmt.
Also es ist ein bisschen gedämpft dann alles.
Es ist ein bisschen gedämpft und es ist natürlich auch jetzt darauf ausgelegt, dass die Stimme an sich fit bleibt, also dass man ein bisschen was macht, dass man natürlich in den Extremen nicht so arbeitet wie sonst. Das ist auch klar, ja.
Und im Sommer haben Sie dann mit Abstand Präsenzproben gemacht.
Genau, das haben wir also sehr früh schon wieder begonnen. Ich habe im Juni das erste Mal wieder live geprobt und dann mit Abstand. In NRW waren es zuerst 3 und 4 Metern. Irgendwann durften wir überall mit 2 Metern in jede Richtung arbeiten und dann haben wir, so gut es ging, gearbeitet. Natürlich in kleineren Gruppen, weil man die Räume ja nicht zur Verfügung hat für das gesamte Tutti. Mhm. Und dann wird der Chorleiter schnell zum Schichtarbeiter, denn man muss die Gruppen aufteilen und entsprechend dann in Teilen proben, damit wirklich auch alle drankommen, ja.
Ich frage deswegen, weil Abstand halten ja eh nicht schön ist, wenn man sich lieber näher wäre, aber schafft das bei einem Chor auch technische Probleme? Also zum Beispiel, dass man den Nebenmann oder die Nebenfrau nicht hört? Oder ist das sogar gut vielleicht?
Ja, das haben Sie schon das Richtige angesprochen. Also es ist mit Sicherheit am Anfang sehr ungewöhnlich gewesen, gerade für Sängerinnen und Sänger, die das nicht gewohnt sind, ihre Stimme alleine zu singen oder auch alleine zu halten. Also gerade in den größeren Chören wie Oratorienchöre oder Konzertchöre, die es gewohnt sind, zu 20, 30 in einer Stimme zu sein, für die war das eine ganz neue Erfahrung. Und die Kammerchöre, die sind das schon mal gewohnt, auch vielleicht mal alleine ihre Stimme zu singen. Und für die war das nicht ganz so schlimm. Aber es ist schon, also man muss sich darauf einstellen, dass 2, 3 Meter eine ganz schön große Distanz sind und dass man entsprechend auch komplett neu lernen muss zu singen und zu hören vor allen Dingen.
Das heißt, mussten Sie dann unter schlechter Intonation leiden? Klang Ihr Chor dann plötzlich schief?
Tatsächlich ganz im Gegenteil, muss ich sagen. Also das ist eine Erkenntnis, die ich sehr gerne mitnehme, wenn wir doch das Positive sehen wollen aus dieser Zeit. Nämlich, dass die Intonation an vielen Stellen sogar besser geworden ist, weil die Sängerinnen und Sänger sich hören konnten, sich selbst besser hören konnten, genau. Und auch das von rechts und links. Also die mussten die Ohren richtig gut aufsperren, damit sie eben auch das mitbekommen, was rechts, links, vorne, hinten passiert.
Und wenn man sich jetzt nicht mehr trifft und das alles so ein bisschen indirekter wird, leidet dann bei den SängerInnen auch die Motivation?
Also ich glaube, dass es in der jetzigen Situation tatsächlich so ist, dass man aufpassen muss, dass man die Motivation nicht verliert und vor allen Dingen nicht vergisst, wie viel Spaß einem das macht und gemacht hat. Also es werden andere Dinge viel wichtiger, Familie, Beruf, auch jetzt in der dunklen Jahreszeit, dass man unter anderen Dingen noch Gedanken und dunkleren Gedanken vielleicht zu leiden hat und dass man dann sich daran erinnert, dass Singen doch gut tut und dass es auch gut tut, das zu Hause alleine zu machen. Und dafür mache ich zum Beispiel auch diese Hörbeispiele und Übedateien und einsingen, damit die Leute dranbleiben und Freude haben.
Mit was für einem Lebensgefühl in puncto Chor sind Sie denn da gerade unterwegs? Also wie gucken Sie in die Zukunft? Für wann rechnen Sie wieder mit ein bisschen mehr Singen?
Ja, also der Sommer war tatsächlich eine ganz schöne Zeit. Ich hätte mir gewünscht, dass wir noch ein bisschen länger in den November hinein arbeiten dürfen. Wir waren natürlich, also wir Chorleiterinnen und Chorleiter sind ja auch nicht naiv. Wir wussten, dass es irgendwann wieder schwierig wird. Die Zeit jetzt so kurz wie möglich zu halten, wäre schön. Also ich würde mich sehr freuen, wenn wir das Frühjahr so früh wie möglich beginnen könnten. Also mit dem guten Wetter und möglichst perspektivisch dann auch viel konzertieren könnten im März, April, Mai, Juni und so weiter.
Ja. Auf der Website vom Südwestdeutschen Kammerchor Tübingen sah ich noch zwei Kirchenauftritte am 5. und 6. Dezember eingetragen, Beutelsbach und Tübingen, aber das ist wahrscheinlich nicht mehr aktuell.
Ja, das haben wir jetzt tatsächlich letztes Wochenende entschieden, dass wir das nicht aktuell halten können. Also wir hätten uns sehr gefreut, das zu machen. Es hätte auch unter Umständen die Möglichkeit gegeben, das im Rahmen einer musikalischen Andacht oder eines Gottesdienstes zu machen. Im Endeffekt haben wir uns aus den unterschiedlichsten Gründen gemeinsam dagegen entschieden, die Verantwortung dafür zu tragen, in dem Moment dafür zu sorgen, dass Menschen in einen Gottesdienst oder in eine musikalische Andacht kommen und wir am Ende dafür die Verantwortung tragen. Das möchte ich im Moment dem Chor nicht zumuten, auch dem Vorstand nicht und den Menschen, die dort auch ihre Hand drüber halten. Und ich selbst kann das auch nicht tragen, muss ich sagen.
Was bedeutet das für Sie jetzt finanziell? Sie sind freie Chorleiterin, Sie leben davon. Werden Sie auch bezahlt, wenn Sie nicht im Chor arbeiten dürfen?
Also das ist mir ein großes Anliegen, da immer wieder den Chören Danke zu sagen. Man darf nicht vergessen, dass das solidarische Gemeinschaften sind, gerade in der Laienszene, die sich über Jahre kennen und für die Chorsingen eben nicht nur das Hobby vielleicht oder der wöchentliche Termin ist, sondern eben mehr. Und das heißt, von Anfang an standen da bei mir drei solidarische Gemeinschaften hinter, die mich weiter bezahlt haben. Und das quasi ohne zu diskutieren, ohne das nur einmal zu nennen. Aber was man schon sagen muss, also ich als freiberufliche Chorleiterin, ich lebe nicht nur von diesen drei Chören, sondern auch von vielem, was dazwischen passiert. Also wir helfen uns untereinander in der Chorszene natürlich aus. Und wenn der Kollege fragt, kannst du mal die nächsten drei Wochen für mich übernehmen? Kannst du mal hier, kannst du mal dort vielleicht noch aushelfen? Dann sind das wöchentliche Termine, bei denen ich rund ein Viertel meines jährlichen Gehalts noch dazu verdiene. Und das fällt in diesem Jahr mit Sicherheit komplett weg. Und das tut schon weh.
Ja. Haben Sie Unterstützung bekommen oder beantragt oder bekommen Sie noch?
Das ist ein bisschen schwierig. Also es kommt auch darauf an, wo man lebt, also in welchem Bundesland man lebt. Dadurch, dass mein erster Wohnsitz in Köln ist, gab es dort vom Land NRW am Anfang eine Soforthilfe für KünstlerInnen. Die habe ich nicht erhalten, weil die aber auch auf März und April beschränkt war. Dann hat man sehr lange nichts gehört. Dann gab es ein Stipendiumsangebot von NRW, das ich erhalten habe, aber was natürlich dazu dient, dass man das wieder ausgibt, denn es ist ja ein Stipendium. Und jetzt erhoffen wir uns sehr in der Szene, dass es für die Novemberhilfen am Ende reicht.
Was kriegen Sie mit so von Kolleginnen und Kollegen? Muss man nachher aufgeben oder was anderes machen?
Also ich kriege von Chören teilweise mit, dass Chöre sich aufgelöst haben. Also es gab tatsächlich auch dann auf einmal in meinem Oratorienchor viele, die von außen dazugekommen sind, neu in dieser Zeit, weil die mitbekommen, ach ja, die proben ja, da komme ich doch dazu. Von Kolleginnen und Kollegen, jetzt als Chorleiter habe ich nicht mitbekommen, dass sie aufgehört haben, noch nicht.
Sie hören SWR 2 Tandem. Unser Gast ist heute die Chorleiterin Judith Mohr, die unter anderem den Südwestdeutschen Kammerchor in Tübingen leitet. Sie wohnen allerdings in Köln und müssen zu dieser Arbeit immer nach Tübingen fahren. Ist es häufig so bei freien ChorleiterInnen, dass man viel unterwegs ist?
Ja, also das ist jetzt mein Schicksal oder mein selbstgewähltes Schicksal, dass ich mich sowohl in Köln als auch in Tübingen oder Stuttgart aufhalte. Aber das macht man sehr gerne. Chorsingen ist überall beliebt, ne?
Das heißt, man muss mobil sein. Was braucht man sonst noch für Eigenschaften? Was würden Sie sagen als Chorleiterin? Also mal abgesehen jetzt von den musikalischen Qualifikationen.
Ich glaube, an allererster Stelle steht die Begeisterung, mit Menschen zu arbeiten. Und zwar, und das ist das Schöne daran, mit Menschen, die eben Lust haben, die ganz freiwillig dann zum Singen kommen. Auch die Fähigkeit vielleicht, das eben jede Woche wieder neu abrufen zu können. Denn man darf nicht vergessen, dass die Menschen aus ihrem Alltag kommen und mit ihren Sorgen und Problemen am liebsten für 2-3 Stunden nicht daran denken würden. Und diese Begeisterung möchte ich sehr gerne jede Woche mit den Menschen teilen, ja.
Was singen Sie dann jetzt zum Beispiel mit dem Südwestdeutschen Kammerchor?
Also es ist ein klassischer Kammerchor. Das heißt, wir sind so ungefähr 35 Menschen in einer Phase. Wir arbeiten immer an Wochenenden zusammen. Und dann machen wir das klassische Repertoire von alter Musik bis 16. Jahrhundert bis in die Neuzeit, das Moderne, was gestern komponiert wurde.
Und dürfen die Sänger und die Sängerinnen da mitreden beim Programm oder legen Sie das fest?
Mit mir kann man immer reden, sagen wir mal so. Aber im Endeffekt habe ich die künstlerische Entscheidungsgewalt und mache das auch sehr gerne, Programme zusammenzusetzen. Aber natürlich, wenn jemand kommt und sagt, das möchte ich immer mal machen, dann werde ich immer einen Blick reinwerfen, denn ich kenne ja auch nicht alles, das ist ja auch klar.
Nun ist das also kein Profichor, aber schon ein renommierter, der auch schon CDs aufgenommen und Radioauftritte gehabt hat. Was sind die Voraussetzungen? Braucht man eine besondere Stimme, wenn man bei Ihnen in Tübingen singen will?
Also eine besondere Stimme an sich nicht. Man sollte nicht das erste Mal im Chor gesungen haben, bevor man zu uns kommt. Man muss sich leider auch einem kleinen Auswahlverfahren stellen. Das heißt, ich lade zu einer Probe ein und anschließend gibt es ein Vorsingen mit mir. Und dann lerne ich die Stimme kennen in all ihren Facetten, also was die Höhe oder die Tiefe angeht, die Technik. Und wenn man noch ein bisschen Noten lesen kann, wäre das nicht schlecht, obwohl das ein Projektchor ist, der sich nur am Wochenende sozusagen trifft und das heißt, man kann dafür sich vorbereiten, ist der Anspruch der Stücke eigentlich so, dass man auch Noten ganz gut lesen und vom Blatt singen könnte, damit man mit dem Tempo mithalten kann. Ja.
Und ist der Chor ganz gemischt, also jetzt auch vom Alter und vom Background der Leute her?
Vom Alter auf jeden Fall, also wir fangen an bei Ende 20 und hören auf, ich glaube, der älteste Sänger. Die älteste Sängerin, also sind schon in der Ecke 70, genau, mit einer guten Mitte bei 45, 50, würde ich sagen. Und von dem Background des Sozialen oder Beruflichen ist es so, dass bei den klassischen Kammerchören man sagen muss, dass viele aus auch einer sozialisierten Musikalität natürlich herauskommen.
Ich sagte schon, Sie leiten außerdem den Oratorienchor Köln-Brühl und das Vokalensemble Konstant. Was unterscheidet diese Chöre jetzt im Hinblick auf Ihre Arbeit? Verlangen die Ihnen ganz unterschiedliche Dinge ab?
Ja, also ich glaube, der größte Unterschied ist wirklich zwischen diesem Kammerchor-Stil vom Südwestdeutschen Kammerchor oder auch vom Kammerchor Konstant und dem Oratorienchor Brühl. Denn die beiden Kammerchöre sind quasi gleich in ihrer Größenbesetzung und der Oratorienchor Brühl hat aktuell 80 MitgliederInnen. Und mit denen ist es natürlich dann eine ganz andere Arbeit, wenn man die Masse an Menschen zusammenbringen muss und die auch bewegen muss sozusagen. Also von der Probenart her und von der Probensituation ist es ein ganz anderes Arbeiten am Anfang. Und das Vereinigen quasi der großen Stimmengruppen, dass man das auch hinbekommt, das ist nochmal ein anderer Job. Und die Literatur ist auch eine andere. Also mit dem Oratorienchor machen wir eher das größere Repertoire. Letztes Jahr hatten wir Petite Messe solennelle von Rossini. Eigentlich wäre dieses Jahr geplant gewesen, eine Haydn-Messe zu machen. Und für nächstes Jahr ist Verdi-Requiem geplant und währenddessen die Kammerchöre fast ausschließlich a cappella arbeiten.
Und was sind das für Momente oder Stellen, die Sie dann besonders fordern, wenn Sie sagen, auch bei dem großen Chor, den muss man irgendwie zusammenhalten? Was erleben Sie da in den Proben oder wo sind Sie so richtig gefordert?
Gefordert bin ich, würde ich sagen, diese 2-2,5 Stunden oder wenn es länger ist, wirklich in einem Spannungsbogen da durchzugeben und keine Situation zu erlauben, für mich selbst auch nicht und auch nicht für die Sänger, in denen man abspannt und dann auf einmal woanders unterwegs ist. Also natürlich sollen die Leute sich auch entspannen. Es ist ja schließlich ihr Hobby und nicht ihre Pflicht. Aber sie sollen immer dabei und gefördert und gefordert werden an der Stelle, wo man ansetzen kann quasi.
Genau. Also Sie müssen auch mal sagen, könnt ihr da links hinten mal still sein?
Das kommt auch vor, aber äußerst selten in meinen Chören.
Macht's eigentlich einen großen Unterschied, jetzt, was diese musikalische Leitung betrifft, ob man einen Chor dirigiert oder ein Orchester?
Ja, da scheiden sich unter Umständen in der Vergangenheit, gab es da vielleicht unterschiedliche Sichtweisen. Ich selbst würde für mich behaupten, dass die Art und Weise nicht unbedingt sich groß unterscheidet. Natürlich gibt es Instrumente und keine Instrumente und natürlich braucht der Hornist einen anderen Einsatz als der Geiger oder der Bratscher oder vielleicht auch ganz anders als die Sängerin in einem Chor und Sänger. Aber ich würde gleichzeitig behaupten, es geht darum, gemeinsam Menschen zu bewegen, dass sie bei mir zusammen vorne laufen und auf meinen Schlag das Gleiche tun. Ich versuche das zumindest nicht so sehr zu trennen, wie das vielleicht früher getrennt wurde.
Wie ist das, ich hatte da noch nie drüber nachgedacht, wie ist das bei Werken für Chor und Orchester? Mhm. Arbeitet dann da der Chorleiter mit dem Chor und übergibt es dann an den Dirigenten des Orchesters oder wie arbeitet man da?
Das ist ganz oft so. Das ist in dieser Tradition vor allen Dingen auch so, dass dann der große Orchesterdirigent kommt und das übernimmt. In der Laienszene ist es vielleicht ein bisschen anders, weil, also wie zum Beispiel mit dem Oratorienchor, dann nimmt man sich was vor und dafür kauft man sich ein Orchester ein und dann mache ich alles. Mhm. Oder man wird halt gefragt, können Sie, wie wir zum Beispiel nächstes Jahr, können Sie vielleicht Verdi-Requiem singen? Wir haben ein Orchester, wir würden Sie gerne als Chor dabei haben, können Sie den Chor einstudieren und nachher übernimmt dann der Orchesterdirigent des jeweiligen Orchesters. Kommt ein bisschen auf die Situation an, aber in der Laienszene ist man ein bisschen freier tatsächlich.
Und die Chöre, Sie sagten vorhin, der Oratorienchor ist natürlich viel größer und da ist dann auch Orchester dabei, die beiden anderen sind Kammerchöre. Wenn man zwei Chöre vergleicht, die von der Besetzung her ähnlich oder gleich sind, haben die einen eigenen Sound?
Ja, also das würde ich schon behaupten. Das kommt natürlich auch mit der Zeit, also je nachdem, wie lange man einen Chor leitet. Ich habe den Kölner Chor jetzt 5 Jahre und den Tübinger Chor habe ich leider also ein volles Jahr gehabt und jetzt kommt Corona, also jetzt fast 2 Jahre, in denen man gemeinsam gearbeitet hat. Und da formt man sich natürlich seinen eigenen Klang auch ein wenig. Also wie möchte man, dass die Soprane zum Beispiel klingen, dass die frei sind oder dass die eher mit einer vollen Stimme da dran gehen oder mit Kraft oder eben nicht Kraft, dass die, wie die Bässe klingen sollen. Also da hat man so eine Vorstellung und damit erzieht man sich vielleicht so seine Klangvorstellung im Chor und das braucht Zeit, aber dann ist auch jeder einzeln, denn schließlich sind es 30 Individuen, die zusammenkommen und nicht einem ja immer das Gleiche sozusagen. Ja.
Und gibt es auch prominente Chöre, so wie es prominente Orchester gibt, die zu dirigieren eine besondere Herausforderung ist? Oder wo man als Chorleiter denkt, Mensch, ich träume davon, diesen Chor mal zu dirigieren?
Ja, wir sind da ja im SWR-Gebiet sehr prominent besetzt, würde ich behaupten. Also es gibt im SWR-Gebiet ja einige Chöre, die eine unglaubliche Strahlkraft auch haben, also sowohl musikalisch als eben auch in der Außenwirkung. Und solche Chöre wie zum Beispiel das SWR-Vokalensemble mal dirigieren zu dürfen, das wäre schon was sehr Besonderes. Das ist so die Champions League, die man vielleicht anstrebt. Ja.
An welchen Auftritt oder an welche Probe erinnern Sie sich spontan, die Sie als besonders und herausragend in Erinnerung haben?
Ich erinnere mich daran, dass ich mit dem Südwestdeutschen Kammerchor noch in diesem Jahr, bevor im März der erste Lockdown kam, waren wir in Berlin auf Konzertreise mit einem Programm, das grenzenlos hieß. Es lehnte sich an 30 Jahre Mauerfall. Und dort haben wir A Cappella-Musik von Ost und West gesungen und sind damit nach Berlin gefahren und haben dort in 3 Kirchen dieses Programm gesungen, mit Texten unterlegt, die sich eben auf diese Grenzenlosigkeit nach dem Mauerfall bezogen haben. Und das war schon sehr besonders, das an diesem Ort zu singen, also zu dirigieren. Es war durchaus auch sehr emotional in diesem Kontext und auch in Bezug auf die aktuellen europäischen Entwicklungen.
Und ich schätze mal, auch unter Ihnen, den Hörern und Hörerinnen, sind einige, die selbst im Chor singen und vielleicht gerade die Proben vermissen im Corona-Lockdown-Light. Was kriegen Sie für Feedback von Ihren Sängern und Sängerinnen? Was erleben die im Chor?
Ja, also Es ist wirklich die Ablenkung aus dem Alltag, sich zu umgeben mit Menschen in einem völlig neuen sozialen Kontext, dem man eben sonst oft nicht begegnet. Dann eine Fokussierung für einige Stunden auf den Körper beim Singen, das ist ja ganz wesentlich, auf die Musik und auf das Gemeinschaftliche. Also ich erlebe das schon, bei mir selbst auch, ich bin ja auch aus dem Chor sozialisiert, dass das unglaublich wohltuend ist und das wie so 2 Stunden, 3 Stunden Wellness für die Seele ist.
Was wäre Ihre Theorie? Aus welchen Gründen macht Singen glücklich?
Ja, der Körper schwingt. Es ist ein Besinnen darauf, was der Körper kann, ohne dass man irgendwas als Instrument noch dazwischen schalten muss. Und auch eben dieses Gemeinschaftliche. Also das ganz klar ist, wir machen das gemeinsam, um ein bestimmtes Ziel zu erreichen. Und das kann jeder Chor für sich selber entscheiden, an welcher Messlatte er arbeiten will.
Wie meinen Sie, warum ist die wichtig?
Ich glaube, das ist schon, also dass Chöre in der Regel nicht nur singen, um zu singen, sondern um auch nachher in irgendeiner Form aufzutreten. Und das ist vielleicht auch gerade das Schwierige, was im Moment so passiert. Nämlich, klar, wir konnten in der Sommerzeit, in der Herbstzeit proben. Aber wenn man keine Perspektive hat, damit irgendwo zu hören zu sein, und sei es im Gottesdienst oder draußen auf der Wiese oder in irgendeinem Format, wo klar ist, wir treten auf, dann ist es schwierig, irgendwo darauf hin zu proben und zu arbeiten.
Ja, das betrifft wahrscheinlich ganz viele Kreative und viel Kreativität, die gerade so einbricht, weil man nicht so das hat, was einen zieht und treibt. Also es ist was Physisches und was Soziales. Ich las ein Zitat von einem Hirnforscher, Gerald Hüther, der sagt, das gemeinsame Eintauchen in eine Melodie mit der eigenen Stimmgruppe tue Menschen gut. Wie erleben Sie das?
Absolut auch so. Wenn ich selber singe, absolut, dann ist es dieses Gemeinsame und auch diese gleiche Bewegung, die da passiert, also sowohl in den Melodien als auch, manchmal ist das ja körperlich auch zu sehen, wenn man Chöre während eines Konzerts anschaut, dass da auch irgendwie ganz unterschwellig körperlich was passiert und man in die gleiche Richtung geht oder der Kopf oder wie auch immer. Und auf der anderen Seite, also auf der Dirigierseite, das führen zu dürfen und da in Interaktion zu treten, das macht sehr glücklich und das fehlt umso mehr gerade.
Haben Sie auch das Gefühl, dass sich das aufs Publikum überträgt, dieser Moment, wenn alle in die gleiche Richtung ziehen?
Auf jeden Fall. Also ich glaube auch, dass jeder ungeübt oder geübter Hörer den Unterschied merkt zwischen einer Gruppe, die an einem Strang zieht und einer Gruppe, die recht individuell unterwegs ist in sich, ja.
Es ist auch gesund, oder? Wenn man nicht gerade Covid-19 rauspustet.
Absolut, genau. Also ich glaube, es ist sehr gesund. Oder es gibt ja auch Studien darüber, dass es für die soziale Interaktion förderlich ist, auch bei Kindern. Und es ist auch gesund für das Immunsystem, das ist auch klar, weil es eben, ja, weil es glücklich macht, weil da Hormone ohne Ende im Spiel sind.
Wie sieht denn die Chorszene in Deutschland aus? Also soweit ich weiß, haben Kirchenchöre vielleicht eher Nachwuchsprobleme, aber dafür gibt es eben seit in den letzten Jahren Kneipenchöre und Popchöre und Rudelsingen. Also das schien bis Corona jedenfalls im Trend zu liegen.
Ah, absolut. Ich glaube, dass das in bestimmten Formen immer im Trend liegt, dass man gemeinsam zusammenkommt und dann eben auch singt. Und das hat dann vielleicht wirklich unterschiedliche Namen. Während es früher eine Institution wie die Kirche war, die dazu angeregt hat und dann auch dazu da war, braucht man heute nicht viel Anlass, um sich zu treffen und zu singen. Und dementsprechend gibt es ja die unterschiedlichsten Chöre, wie Sie sagen, also der Kneipenchor oder das kleine Vokalsextett, was inspiriert wird durch andere Vokalgruppen. Also da ist alles erlaubt und im Moment auch alles da.
Aber das Chorsingen, also natürlich war das immer da, aber ich glaube, es hatte früher oder davor schon so ein bisschen biederes Image oder was Angestaubtes. Ich weiß nicht, wissen Sie, woher das kam und wieso sich es verändert hat vielleicht?
Ja, vielleicht hat es was mit der institutionellen Förderung auch zu tun, also über Kirche oder auch über das Repertoire des Volkslieds, das dem Ganzen ein wenig was anhaftet. Interessant ist aber jetzt zu beobachten, finde ich, dass gerade bei Neugründungen oder bei jüngeren Chören Volkslied auch wieder ganz hoch im Trend liegt. Das muss ja nicht die Bearbeitung von 1950 sein, das kann ja auch die moderne Bearbeitung sein, aber das ist durchaus oft trotzdem ein Rückbesinnen auf alte Melodien auch ist.
Ein junger Chor muss kein Pop-Repertoire anbieten, damit Interessenten kommen.
Auf gar keinen Fall. Ich glaube, dass da alles auch wieder erlaubt ist. Und wie gesagt, also meine Kammerchöre sind alles andere als alt, würde ich behaupten.
Aber Sie haben vorher gesagt, also die Älteren, die sind auch 70 und drüber. Gibt es nicht auch Chöre, bei denen man nur bis zu einem bestimmten Alter mitsingen kann?
Das gibt es mit Sicherheit auch, aber ich glaube, das sollte jeder Chor für sich entscheiden, beziehungsweise da gehen die ChorleiterInnen auch einen unterschiedlichen Weg. Ich habe da keine Grenze, nach unten nicht, nach oben nicht. Klar ist es, wenn man sich wie beim Südwestdeutschen Kammerchor auf einen gewissen Qualitätsanspruch geeinigt hat, dann sollte man gucken, dass man innerhalb dieses Qualitätsanspruchs auch bleibt. Und manchmal, aber nicht immer, ist Alter ein Faktor, der entscheidet, wann es nicht mehr geht. Aber es gibt genügend auch berühmte Beispiele von älteren Sopranistinnen oder Tenören, in denen immer noch unglaublich viel schlummert, egal wie alt sie sind.
Und wahrscheinlich erleben es bei Ihnen, ich weiß nicht, wie viel Sie davon mitbekommen, auch gerade die Älteren als einen wichtigen sozialen Ankerpunkt in ihrem Alltag.
Absolut. Und gerade jetzt, also gerade in dieser Zeit, ist es natürlich unglaublich wichtig gewesen, an die Menschen auch zu denken. Auch deswegen, aber nicht nur, war es auch für mich klar, dass sobald wir dürfen, dass wir auf jeden Fall wieder anfangen zu proben, damit der soziale Ankerpunkt in der Woche wieder da ist.
SWR 2 Tandem. Wir sprechen mit der Chorleiterin Judith Mohr, wohnhaft in Köln, aber auch in Tübingen tätig. Wie sah Ihre erste Begegnung mit Musik aus, ernsthafterweise? Woran erinnern Sie sich?
Also ich erinnere mich, mein erstes Instrument, das ich gespielt habe oder ernsthaft gespielt habe, war Klavier. Also an den wöchentlichen Unterricht, an das Üben. Und dann in Bezug auf Singen habe ich ungefähr angefangen mit 10, 11 in Form meiner Schullaufbahn und dann jede Woche und so weiter. Also daran erinnere ich mich noch sehr aktiv an die Probensituationen, ja.
Wurde bei Ihnen zu Hause auch gesungen?
Absolut, ganz viel. Und auch zu jeder Tages- und Nachtzeit. Also wenn jetzt zum Beispiel der Advent wiederkommt, ich werde nie vergessen, wie wir die Adventslieder sonntags morgens um den Adventskranz geschmettert haben in den unterschiedlichsten Tonarten.
Also das geht dann ab nächste Woche wieder los.
Ja, genau.
Und da Trompete haben Sie, glaube ich, auch gelernt.
Richtig, da habe ich angefangen und sehr gerne gespielt, auch als sogenanntes Muckeninstrument in den Orchestern. Solistisch überlasse ich das lieber anderen heute noch, aber mal die Trompete auspacken zu Ostern, Weihnachten und Neujahr, das passt schon auch.
Also Klavier und Trompete und Gesang. Als Studienfächer haben Sie sich dann Germanistik und Schulmusik rausgesucht. War Ihnen ein reines Musikstudium zu gewagt oder wollten Sie einfach gern Lehrerin werden?
Am Anfang wollte ich Lehrerin werden, da war ich auch überzeugt, das war immer klar. Und als ich dann angefangen habe zu studieren, habe ich gemerkt, dass es auch noch mal was anderes gibt und habe in Köln meinen zukünftigen Professor Markus Creed kennengelernt und dann war mir sehr schnell klar, dass ich auch Chorleitung studieren will. Und dann habe ich irgendwann Chorleitung, erst den Bachelor in Köln und dann den Master in Stuttgart gemacht.
Ja. Ich wusste tatsächlich vorher nicht, dass das ein eigener Studiengang ist, Chorleitung, und auch mit Masterabschluss, in Ihrem Fall mit Auszeichnung. Was umfasst das Studium alles? Was muss man da und kann man da alles lernen?
Also man fängt bei den musikalischen Techniken quasi an, also Handwerk, wie man es braucht. Es geht um das Dirigieren, also der Umgang mit den Händen, mit dem Körper. Und dann hat viel Arbeit am Klavier was zu tun, Partituren lernen, Generalbass, Klavierauszüge, also viel Repertoirelehre. Dann gibt es musikwissenschaftliche Fächer, dann gibt es stimmenbildnerische, also Musikgesundheit auch, so ein Fächer. Und also da ist wirklich alles dabei, um am Ende im besten Falle ein ganzer Musiker zu sein oder eine ganze Musikerin.
Sie arbeiten auch als Stimmbildnerin? Das klingt, als wäre es ein bisschen was Vornehmeres als Vocal Coach oder so.
Ich glaube, das eine ist nur Englisch und das andere Deutsch.
Okay. Mit wem machen Sie da was?
Also ich habe früher sehr viel da gearbeitet, wenn zum Beispiel ein Chor gesagt hat, wir würden ganz gerne nochmal etwas ausführlicher an der Stimme arbeiten und dafür holen wir uns jemanden von außen rein. Und ich mache das gerne jetzt auch umgekehrt. Als Chorleiterin hole ich mir gerne mal jemanden von außen rein, der mit nochmal einem frischen und neuen Blick und auch einer eigenen Gesangstechnik nochmal auf die Sängerinnen und Sänger guckt und mich da auch nochmal bereichert von außen. Und so habe ich es halt früher umgekehrt gemacht, dass ich in die Chöre gegangen bin und mit denen auf meine Art und Weise meine Technik und meinen Chorklang gearbeitet habe.
Und Sie sind Musikerin, sagen Sie auch gerade selber, weil dieses Wort gerade fehlt. Ich meine, bei einem Orchesterdirigenten, die Dirigenten sind ja die berühmtesten, mehr als die Instrumentalisten. Wie sehr ist man dann oder fühlt sich als Chorleiterin, als Musiker? Denn singen tun ja die anderen.
Man muss ja trotzdem das alles vorgeben und sagen, wo es lang geht. Also ich fühle mich absolut als Musikerin und danach kommt die Dirigentin, also in der Staffelung vielleicht.
Verstehe.
Ja.
Aber Sie haben keinen Chor jetzt, in dem Sie dann regelmäßig singen.
Ja, leider nicht. Ich würde sehr, sehr gerne. Man ist natürlich, wenn man sehr lange selber arbeitet, also auf der anderen Seite, wird man natürlich auch ein bisschen anspruchsvoller, würde ich mal sagen, mit dem, der da vorne steht. Und dann fehlt einfach die Zeit. Also für den reinen Broterwerb ist es natürlich erst einmal, dass man selber arbeitet. Und wenn man dann Zeit hat für Projekte, singe ich immer mal wieder in Ensembles-Formationen mit.
Und wenn Sie den Chor leiten oder Ihre Chöre, es ist keine demokratische Angelegenheit, davon hatten wir es vorher schon kurz, sondern Sie sagen, wo es lang geht, mögen Sie die Rolle?
Ja, ich glaube, ich wäre falsch, wenn ich sie nicht mögen würde. Also ich mag das natürlich sehr. Ich mag es aber auch sehr, das danach wieder abzugeben in einen demokratischen Prozess, wenn es sich anbietet. Also mir ist es ganz wichtig, dass in meinen Chören viel miteinander gesprochen und mitgedacht wird. Sei es zum Beispiel in Strukturen, in denen ich Unterstützung brauche. Also in der Regel ist es ein Vorstand, der hinter einem steht oder eine andere Organisationsstruktur. Und da ist mir ganz wichtig, dass man im sehr engen Austausch ist und miteinander mitbekommt, was auf beiden Seiten passiert, damit man eben zusammen an einem Strang zieht und nicht nur musikalisch, sondern auch menschlich.
Also Sie sind dann auch Teil der Band quasi.
Absolut.
Als Dirigentin.
Auf
oder
jeden
als
Fall.
Leiterin.
Und auch in den Pausen. Also ich würde mich nicht alleine gerne in eine Pause stellen. Ich möchte gerne mit meinen Leuten zusammen sein. Ja.
Und ist klassische Musik das einzige Genre, das Sie interessiert oder der einzige Bereich?
In der Chorarbeit bin ich darauf fokussiert, würde ich behaupten. Das ist die Ausrichtung der Chöre. Aber ich bin natürlich frei insgesamt in dem, was ich mache. Also natürlich höre ich mir auch andere Musik an für mich selber und ziehe daraus auch Inspiration. Aber in meiner Arbeit habe ich das natürlich auch gelernt. Also es gibt sehr, sehr, sehr gute Popchöre oder auch Jazzchöre. Und da wäre ich einfach falsch, wenn ich Pop und Jazz zu viel zu meiner Chorarbeit machen würde, denn das kann ich einfach nicht so gut wie Klassik. Und dann überlasse ich es lieber denen, die es gut machen.
Und gibt es auch Musik, mit der Sie gar nichts anfangen können?
Ja, Techno ist nicht so meins vielleicht.
Sie sind keine Tänzerin.
Ja, doch, aber es gibt ja noch andere Musik,
ja,
außer
stimmt.
Techno. Also Hip-Hop würde ich auch nie Nein sagen zu, aber da bin ich nicht so bewandert wie in der klassischen Musik. Ja.
Ich höre wenig Chormusik, muss ich gestehen, aber ich weiß umgekehrt auch noch sehr genau, wie ich, das ist schon Jahre her, meinem Auto unterwegs war und im Radio kam der Gesang der Geister über den Wassern, so eine Goethe-Vertonung von Schubert für Männerchor und Streicher, glaube ich. Und als ich ankam und es noch lief, blieb ich auch noch im Auto sitzen, bis das Stück zu Ende war. Also so ein Chor, auch ein kleinerer, der kann einen schon sehr anrühren. Wie geht's Ihnen da?
Absolut. Also es ist die menschliche Stimme, die da einfach, was ich ja schon sagte, dieses Ungefilterte, also da ist nichts dazwischen. Und wenn das mit guter Leistung vielleicht, aber auch mit Emotionen gesungen ist, gerade wenn der Text noch dazu kommt, das ist ja das Element, was der Chormusik oder dem Gesang noch oben drauf kommt, im Gegensatz zum Instrumentalen. Man spricht ja auch einen Text und gibt dem Ganzen einen Inhalt. Und wenn man das dazu nimmt, das kann sehr anrührend sein.
Ja. Haben Sie Lieblingsstücke oder Lieder, die Sie besonders packen?
Ich liebe Bach. Also Bachs Matthäus-Passion ist so mein Leib- und Magenstück, würde ich behaupten. Aber in der A Cappella-Musik bin ich auch gar nicht fokussiert auf eins, weil ich finde, da hat jeder Komponist auch seine Sprache und seine eigene Individualität, mit der ich manchmal besser und manchmal vielleicht weniger kann. Aber das ist natürlich extrem subjektiv auch und auch auf den Anlass bezogen. Also ich bin mir sicher, dass ich in der Corona-Zeit nochmal anders Musik höre als im leichtesten Sommer dieser Welt. So.
Und wenn Sie im Konzert sind und es läuft so richtig gut und Sie lieben das Stück und der Chor ist gut, würden Sie dann am liebsten selber mitsingen oder sind Sie als Chorleiterin dann total happy?
Da bin ich total happy als Chorleiterin. Also ich liebe das, da vorne zu sein und auch im Flow zu sein und das zu sortieren und das mitzugehen und vorzugeben. Ich würde auch nicht behaupten, dass ich da emotional, wie sagt man, dass ich mich gehen lasse, überhaupt nicht. Ich bin dann so in der Sache drin und dann geht es so um die Musik und alles andere kommt dann hinterher.
Dann wünsche ich Ihnen, dass das möglichst bald wieder möglich sein wird.
Vielen
Judith
Dank,
Mohr, danke, dass Sie in der Sendung waren.
Ich danke Ihnen.
Das war SWR 2 Tandem, Redaktion Elinor Krugmann. Ich bin Bernd Lechler. Haben Sie einen schönen Abend.